ARD.
Selbst Bilder von der verschlossenen, exklusiven Welt der Haute Couture gehen heute in Sekundenschnelle um die Welt. Fashion Weeks, Designermode, all das kann heute jeder zu jeder Zeit zu sehen bekommen. Vor dem Zeitalter des Internets war das noch ganz anders. Da gab es nur Modezeitschriften, die einen Einblick in diese exklusive Welt bieten konnten. Und lange vor der Vogue, da gab es in Weimar das erste Lifestyle-Magazin Deutschlands. Zum ersten Mal erschienen im Jahr 1786.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Endlich sprechen wir mal über Mode.
Ja.
Merci. Und ich finde, wir gehen sogar wirklich weit zurück.
Ja.
1786 für die quasi Ersterscheinung des ersten Heftes. Und ich muss wirklich fragen, warum eigentlich Weimar? War das Epizentrum der Mode? Da hätte ich vielleicht doch eher auf Leipzig, Dresden oder irgendwie so getippt, aber...
Ja, oder Paris natürlich.
Also ich meine, wir reden ja von Deutschland. Das Paris eindeutig, natürlich, natürlich. Aber wenn wir in Deutschland gucken, dachte ich so,
ja.
Mensch, München vielleicht auch so, ne?
Frankfurt,
ja,
Leipzig als Messestädte.
Ne? Ja. Aber Weimar.
Aber Weimar. Das hängt eng zusammen mit Friedrich Justin Berthuch, der Unternehmer war und der Kopf dieser Unternehmung, also des Journals des Luxus und der Moden, von dem reden wir ja heute. Und dieses Journal des Luxus und der Moden, das war das erste Lifestyle-Magazin und man sagt auch das erste Modemagazin, wobei da immer mal auch andere genannt werden, aber ich würde es in dem Fall ganz gerne mal sagen, es gibt nämlich so eine Art Ausschlusskriterium, weil dieses Magazin quasi das erste ist, das Bild, also Modebild und Modetext miteinander in Einheit stellt und dadurch wird dieses Magazin zum ersten Modemagazin.
Ich glaube, das ist auch wirklich nochmal wichtig, dass man sich das vor Augen führt, dass es ja damals wirklich nicht so viel Bildtext, so wie sind das heute so gewöhnt. Ich meine, wir leben ja jetzt natürlich in einer unglaublich visuellen Ära.
Genau.
Wir sind jetzt hier genau im 18. Jahrhundert und
ja,
da ist
vorsichtige
wirklich
Illustrationen.
Genau,
ja,
vorsichtige.
Ja.
Wir haben Bildtext,
aber
das
sehr
ist
schick.
Wirklich
ja.
spannend.
Ja.
Ja, toll.
Sehr reizvoll sehen sie aus, aber natürlich anders als heute.
Unglaublich, wahrscheinlich für unsere Sehgewohnheit was komplett anderes. Mhm. Du hast das Wort Lifestyle verwendet. Mhm. Das ist ja natürlich auch ein sehr, sehr modernes
Wort. Sehr moderner Begriff, gebe ich zu.
Was war damals?
Ja.
Was war damals?
Ich meine, das ist ja ein Anspruch, wenn ich sage, also es fällt ja gleich auf, das Luxus und der Moden. Normalerweise würdest du ja heute immer sagen, es geht um die Mode. Aber nein, hier geht es um Moden. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut, denn das Journal des Luxus und der Moden, das ist ein Magazin, ein Journal der Vielfalt, würde ich mal sagen. Das heißt also, es spricht ganz verschiedene Themen an, greift ganz verschiedene Themen auf. Es will Zeitgeist abbilden und gleichzeitig prägen. Und das finde ich eine sehr genaue Definition eines Lifestyle-Magazins eigentlich, wenn man also versucht, auf der Höhe der Zeit zu sein, selbst up-to-date zu sein, das wiederzugeben, was in ist und selbst Trends zu setzen.
Ja. Unglaublich spannend, in so einer Zeit in Weimar und das zurückzuführen auf Berthuch, heißt der gute Mann, der muss da ja einen wirklichen Riecher gehabt haben.
Der muss einen Riecher gehabt haben, das trifft ziemlich gut. Der hatte sowieso oft einen Riecher. Ich finde den Mann sehr bemerkenswert, ist ja auch ein Schriftsteller, ist aber auch eben ein genialer Geschäftsmann gewesen, der tatsächlich das Talent hatte, Dinge meines Erachtens weit vorauszusehen und immer auch zu erkennen, wann er eine richtige Sache machen muss, die vielleicht nicht immer ganz koscher ist heutzutage. Und das wusste er wohl auch.
Da können wir dann auch im Nachgespräch noch weiterreden. Aber ich würde jetzt
gerne
sagen,
tun. Genau,
erstmal die ganze Geschichte im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Dass ein Blatt, das sich Journal des Luxus und der Moden nennt, mit Widerspruch und Kritik rechnen muss, versteht sich von selbst. Denn natürlich gibt es die, die sich daran stören, wenn man sich mit solch vermeintlichen wie existenzgefährdenden Oberflächlichkeiten beschäftigt. Johann Gottfried Herder zählt zu denen, die die verderblichen Modejournale beklagen
die durch stets veränderten Aufwand den häuslichen Wohlstand untergraben und wie sie das Gemüt eitel machen, so der Gesundheit, Moralität und aller besseren Zweckhaftigkeit schaden, sie zertrümmere der echte griechische Geschmack.
Solchen Stimmen müssen die Herausgeber des Journals des Luxus und der Moden selbstredend entgegentreten. Luxus, das braucht ja nicht Üppigkeit, Verschwendung, Ruin zu bedeuten. Im Gegenteil, er ist wichtig für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft. Friedrich Justin Bertuch und Georg Melchior Krauss schreiben:
Wohlleben will und kann jeder Mensch auf der ganzen weiten Erde, sobald er sich etwas mehr als seine ersten notwendigen Bedürfnisse des Lebens erwerben kann. Und eben der heiße Wunsch, dahin zu kommen und sich gütlich zu tun, ist die mächtige Triebfeder der Industrie, der Künste, der Erfindungen und des Geschmacks, kurz des größten Teils der menschlichen Tätigkeit.
Wenn man gewisse ökonomische Bedingungen hat, wenn man die geistigen Freiräume hat, dann interessiert man sich auch für diesen sogenannten Luxus, der aber nicht im Sinne eines snobistischen, überheblichen Luxus gemeint ist, sondern das sind die notwendigen Dinge, die ich brauche, um ein Leben in Würde führen zu können.
Erläutert Alf Rösner, Direktor des Stadtmuseums Weimar, den Bertuchschen Luxusbegriff. Das Journal des Luxus und der Moden erscheint ab 1786 unter wechselnden Titeln. Zunächst heißt es nur Journal der Moden, dann Journal des Luxus und der Moden, nach drei weiteren Umbenennungen endlich 1827 Journal für Literatur, Kunst und geselliges Leben. Das deutet auf Schwerpunktverschiebungen im Laufe der Jahre hin, bei einer Lebensdauer von über 40 Jahren gewiss nicht ungewöhnlich. Für unsere Ohren heute auffällig, dass von Moden die Rede ist und nicht von Mode.
Mode kommt ja vom französischen Mode, Art und Weise, und bezeichnet normalerweise die Art und Weise, sich zu kleiden, zu frisieren oder zu schminken. Das verstehen wir unter Mode. Aber der Plural im Zeitschriftentitel Journal des Luxus und der Moden ist ganz bewusst gewählt, denn diese Zeitschrift behandelt nicht nur Mode, also die Art und Weise, sich zu kleiden, sondern auch andere Dinge oder Gegenstände, die gerade à la mode waren. Deshalb würde man heute wahrscheinlich eher von einem Lifestyle-Magazin sprechen.
Führt die Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Düsseldorfer Goethe-Museum Barbara Steingießer aus. Die Autorin des Buches Luxus und Lifestyle, das Journal des Luxus und der Moden 1786 bis 1827, erklärt, welche Themen im ersten deutschen Lifestyle-Magazin in den Fokus rücken.
Zum Beispiel Tischkultur, Einrichtungsgegenstände, dann Kutschen und Schlitten. Also ist durchaus von Cabriolets die Rede, was aber dann keine Autos sind, sondern einspännige, leichte Schönwetterwagen. Dann ging es auch um das Zaumzeug für die Pferde, die davor gespannt wurden. Alles mögliche Reisen in ferne Länder zum Beispiel, Klatsch und Tratsch, Hochzeiten in Adelskreisen, Spiele, Gesellschaftsspiele, viele verschiedene Dinge.
Da geht es genauso um die Antike, um Entdeckungen, um literarische Stellen, aber es geht auch um die Tagespolitik. Ja, Fürstenkongress 1808 findet in Erfurt und Weimar statt. Da wird natürlich dann auch darüber berichtet. Die Mode spielt eine Rolle, aber auch welche Möbel sind interessant, was gibt es an Kosmetik, medizinische Erkenntnisse. Also man möchte die Leute unterhalten, aber nicht im Sinne einer stumpfen Unterhaltung, dass ich einfach die Zeit totschlage, sondern dass ich mich da bilde, dass ich dieses Wissen auch weitergebe, auch an die Kinder. Und dass eben dieses Wissen nicht zum Selbstzweck wird, sondern zu einem Lebensinhalt.
Wir schreiben kein Damenjournal oder Toilettenwerk, worin man nichts als Nektar und Ambrosia sucht und nur Wohlgerüche aus Elysium atmen will. Dies sei anderen überlassen. Nein, wir schreiben die Chronik des Geistes unserer Zeit, insofern er von der Mode beherrscht, geleitet und geformt wird. Und aus diesem Standpunkte sieht man leicht, dass unser Feld der Beobachtungen sehr groß und die Erscheinungen darauf höchst verschieden und abstechend sind.
Teilt Bertuch mit. So gehören auch Hintergrundbetrachtungen, kulturästhetische Artikel ins Programm des Journals. Etwa?
Was Goethe zum Journal des Luxus und der Moden beigetragen hat, zum Beispiel das römische Karneval, was 1789 als Einzeldruck erschien, aber dann so schnell vergriffen war, dass es sich gelohnt hat, dann den Text davon im Journal des Luxus und der Moden nochmal zu veröffentlichen für das große Publikum. Und 1802 Goethes Aufsatz über das Weimarische Hoftheater. Und das ist ein Beitrag, der sich dem widmet, was er als Theaterleiter in Weimar bisher geleistet hat und was er sich in ästhetischer Hinsicht vorstellt. Diese Qualität ist also im Journal des Luxus und der Moden auch vorhanden.
Es geht um den Zeitgeist und da ist nicht nur der Zeitgeist wahrgenommen und wiedergegeben und beschrieben, sondern man versucht auch diesen Zeitgeist zu formen, indem man eben sagt, Ästhetik ist wichtig, Bildung ist wichtig, Literatur ist wichtig, damit eben die Leute auf ein höheres Niveau kommen, um auch zu einem aufgeklärten Staat sich zu bekennen. Also man analysiert schon, was ist da, aber man guckt auch, was war da und was ist für uns heute interessant. Und da schaut man in die Antike, man schaut aber auch in die Gegenwart, man übt durchaus Kritik an Zuständen, die einem nicht gefallen. Es spricht eben tausende Leute an und bildet damit eine Möglichkeit, sich zu bilden und dieses Wissen eben für das eigene Leben anzuwenden.
Wer den Zeitgeist prägen will, der muss den Mut haben, den Geschmack bilden zu wollen und die Überzeugung, das zu können. Bertuch besitzt beides. Das Journal erscheint monatlich in einer Höhe von 2000 Exemplaren. 1806 sind es noch 1200, im Oktober 1824 etwa 500. Indes, die Zahl seiner Leser liegt wesentlich höher. Es wird angenommen, dass die Zeitschrift etwa 25.000 Menschen erreicht, auch in verschiedenen europäischen Ländern wie Frankreich, Russland, die Niederlande.
Es sind Hefte im Oktavformat, also kleiner als die heutigen im Format DIN A4. 20 mal 12 Zentimeter so ungefähr, haben durchschnittlich vielleicht 70, 80 Seiten, wobei vorne Text ist und hinten dann nochmal so 10 Seiten Intelligenzblatt, was ein Anzeigenteil ist und dann gibt es drei Abbildungen, das sind Radierungen, zwei farbige und eine Schwarz-Weiß-Radierung. Wobei die farbigen meistens Kleidermode zeigen und die Schwarz-Weiße dann einen anderen Gegenstand. Diese Hefte waren gebunden in einem einfachen Pappband in leuchtendem Orange mit einem Zierkränzchen vorne drauf oder einem Zierrahmen, der sich dann auch von Zeit zu Zeit mal wieder änderte. Und diese orangefarbenen Papphefte wurden dann in Jahresbänden zusammengebunden.
Das letzte Heft im Jahr enthält dann jeweils ein Jahresregister.
Und so hatte man nach und nach über viele Jahre hinweg dann ein Nachschlagewerk, in dem man nachschlagen konnte, was sich in der Welt der Mode getan hat und darüber hinaus auch in der Welt.
Berichtet wird aus den Modezentren. Selbstverständlich aus Paris, dem Epizentrum der Mode schlechthin, aus London, aus deutschen Messestädten wie Leipzig oder Frankfurt am Main, aus Prag, Wien, Berlin oder Dresden. Rund um das Blatt existiert ein Korrespondentennetzwerk. Gedacht ist das Journal
für alle modeinteressierten Menschen, hauptsächlich für das aufstrebende Bürgertum und den Adel. Das reicht von jungen Mädchen, die nicht sehr betucht waren, die sich in Lesezirkeln zusammengeschlossen haben, um gemeinsam sich das Journal leisten zu können, bis zu Königin Luise, die eine große Sammlerin des Journals des Luxus und der Moden war. Unter den Lesern sind auch Handwerker, die sich vom Journal des Luxus und der Moden inspirieren lassen für Dinge, die sie herstellen.
Die Leserinnen und Leser sollen sich durchaus einbringen.
Da wir ein Feld bearbeiten, das beinahe unübersehbar ist, so kann es leicht kommen, dass uns manche geschmackvolle Mode und Tracht, manche bequeme und schöne Erfindung in Ameublement und Sachen des Geschmacks, die hie und da in und außer Deutschland gemacht wird, unbekannt bliebe, wenn nicht unsere Leser und Leserinnen von Welt, Kenntnis und verfeinertem Geschmacke, sich zu Vervollkommnung unseres Journals und der übrigen Arbeiten gütigst mitverwenden, für uns sammeln und uns ihre Beobachtungen und Nachrichten mitteilen wollen.
Die Vielfalt seiner Themen, das langjährige Erscheinen, machen das erste Lifestyle-Magazin in deutschen Landen, insbesondere für Kulturhistoriker, heute interessant.
42 Jahre ist eine sehr große Zeitspanne, die auch viele Entwicklungen und auch Umbrüche abgedeckt hat. Also von Revolution bis Restauration hat sich ja vieles getan in der Zeit von 1786 bis 1827. Und dann ist das natürlich auch sehr viel, was dort publiziert wurde. 12.000 Textbeiträge, 1.500 Abbildungen auf 40.000 Druckseiten. Das ist schon sehr viel. Und es war auch von den Herausgebern so gedacht, dass das die Annalen der, wie sie sagen, einzigen und unüberwindlichen Universalmonarchie auf Erden sei. Und diese Universalmonarchie, die nicht überwunden werden kann, ist die Mode im Blick der Herausgeber.
Die gesellschaftlichen Umwälzungen zwischen 1786 und 1827 schlagen sich in den Moden und damit im Journal nieder.
Ja, es gibt sehr große Umbrüche in dieser langen Zeit und man sieht das sehr gut an den ersten Abbildungen des Journals, bei denen die Dame Schnürbrust und Reifrock trug, über die Zeit der Jahrhundertwende. Um 1800 wurde der Körper der Dame nur von leichten Stoffen umspielt, nichts mehr wurde eingeschnürt. Und das war aber dann wirklich nur für ganz wenige Jahre. Danach, in der Zeit der Restauration, kehrte dann das Korsett wieder zurück.
Nur warum schicken Friedrich Justin Bertuch und der Maler Georg Melchior Krauss ihre Zeitschrift überhaupt unter die Leute? Sicher, es geht durchaus darum, einen dem Ansehen dienlichen wie finanziellen Erfolg als Herausgeber zu landen. Aber das ist wohl nicht die ganze Antwort. Mehr kann man im Stadtmuseum Weimar bei Alf Rösner erfahren. Das Stadtmuseum befindet sich nämlich im Bertuchhaus, errichtet vom Namensgeber zwischen 1780 und 1803 in zwei Etappen.
Hier hat der Unternehmer Friedrich Justin Bertuch gelebt und gearbeitet. Schiller hat mal über dieses Haus gesagt, das ist unstreitig in ganz Weimar das Schönste. Es ist ein wunderbares, prächtiges, klassizistisches Stadtpalais. Und man sieht auch die Profession von Bertuch schon im Tympanon. Er hat dort einen Bienenkorb platziert, der von Füllhörnern der Fortuna flankiert wird. Das heißt also, wenn man fleißig ist, wenn man sich bemüht, wenn man gebildet ist, wenn man arbeitet möglichst für ihn, dann wird sich das Glück sozusagen über einem ergießen. Ja, und das ist also heute noch eine Botschaft, die uns zu denken geben kann und sagt viel über das Wesen von Bertuch aus.
In der Architektur bezeichnet das Tympanon ein häufig mit Reliefs oder Skulpturen versehenes Giebeldreieck bei antiken Tempeln. Am Bertuchhaus befindet sich besagtes Giebeldreieck über dem Museumseingang und dokumentiert, dass hier einst ein Bildungsbürger gewohnt hat.
ein Wohn- und Geschäftshaus. In den oberen Etagen residiert Bertuch sozusagen. Und hier unten, da gab es so eine Art Warenlager. Die Leute kamen in dieses Haus und konnten dann aussuchen, ob sie Tuche kaufen wollten, ob sie Kunstblumen kaufen wollten, für welche Bücher sie sich interessieren oder auch für Terrakotta-Figuren, die auch hier im Haus produziert wurden. Eben diese Dinge des Luxus und der Moden, die man für den täglichen Bedarf eben brauchte. Und Bertuch konnte das dann liefern und hat eben da Kundenwünsche erfüllt.
Bertuch fungiert im Erscheinungsjahr seines Journals als Verwalter des Privatvermögens von Herzog Karl August. Er hat sich bereits eine Schleifmühle zugelegt und diese in eine Papier- und Farbenmühle verwandelt, eine Kunstblumenfabrik aufgemacht, die von seiner Frau gelenkt wird, die Fürstliche Freie Zeichenschule initiiert, die jedem interessierten Handwerker des Herzogtums einen kostenlosen Unterricht gewährt, etwa in Geometrie, Architektur und Freihandzeichnen. Nun also 1786 das Journal des Luxus und der Moden, kurz nachdem in Frankreich die Zeitschrift Cabinet des Modes an den Start gegangen ist. Ein Fachblatt aus dem Land der Moden, dessen Königshof im 17., 18. Jahrhundert Vorbildwirkung für den Dresscode des europäischen Adels hat, versetzt natürlich die Zeitgenossen in Aufregung. Bertuch hat noch andere Gründe, aufgeregt zu sein.
Bertuch, der Herausgeber des Journals des Luxus und der Moden, war davon nicht so sehr begeistert, dass ihm dieses französische Heft um ein paar Tage zuvor gekommen war, denn er hatte schon sehr lange geplant, das Journal des Luxus und der Moden herauszugeben. Das Cabinet des Modes hatte einen geringeren Umfang, das hatte nur wenige Blätter und erschien nur bis 1793. Dann musste es eingestellt werden im Zuge der Wirren der Französischen Revolution.
Urteilt Barbara Steingießer. Weitere Experten, speziell vertreten in dem Buch Das Journal des Luxus und der Moden Kultur um 1800, werden anders. In ihren Augen hat er die Idee einer Modezeitschrift einfach übernommen und modifiziert.
Also wenn das so gewesen wäre, das könnte sein, aber dann müsste er sehr, sehr schnell gewesen sein, weil das erste Heft vom Cabinet des Modes im November 1785 erschienen ist und das Journal des Luxus und der Moden im Januar 1786. Und das erste Heft des Journals des Luxus und der Moden hatte ja auch schon einen ziemlich großen Umfang mit allem Drum und Dran. Das kann meiner Ansicht nach nicht innerhalb von ein paar Wochen passieren, denn man muss sich ja überlegen, dass man das auch noch schreiben, drucken, setzen muss. Die Radierungen, die müssen angefertigt werden, die müssen koloriert werden. Es werden schon so viele Dinge vorgestellt, die nicht in 2 Wochen, 3 Wochen geplant werden können. In der heutigen Zeit nicht und damals auch schon nicht. Neu war die Verbindung von Text und Bild. Das war was Besonderes, das gab es vorher nicht.
Das macht das Journal des Luxus und der Moden zur ersten deutschen Modeillustrierten. Denn diese Einheit aus Mode, Text und Bild muss in den Augen Barbara Steingießers unbedingt gegeben sein. Die öfter als erste deutsche Modezeitschrift benannte
Neue Moden- und Galanteriezeitung oder Unentbehrliches Handbuch für alle diejenigen, welche in der galanten Welt und den Gesellschaften von gutem Geschmack erscheinen wollen.
Von 1758-59 aus Erfurt kann mit eben diesem Mix aus Modebild und Modetext nicht aufwarten. Mal abgesehen davon, dass sie nur vergleichsweise kurz publiziert wird. Keine Frage. Das Journal des Luxus und der Moden dient der Geschmacksbildung seiner Leserschaft, seiner Unterhaltung, seiner Bildung. Aber es hat von Anfang an eine zweite Seite, eine kaufmännische, ökonomische. Und das nicht nur, weil hier Exemplare einer Zeitschrift verkauft werden. So erklärt sich Bertuch bereit gegen Provision.
Alle Aufträge, Bestellungen und Verschreibungen von Waren der Mode und des Geschmacks aus Frankreich, England, Italien oder Deutschland, und zwar aus der ersten Hand, zu übernehmen und aufs Schnelleste zu besorgen.
Dann ist im Journal lange Zeit ein Anzeigenteil, das sogenannte Intelligenzblatt, verankert. Und nicht zuletzt schaffen die Artikel des Journals Bedürfnisse. Wie sie befriedigt werden? Um die 10 Handwerksmeister aus Weimar und Umgebung, schreibt Rainer Flick in das Journal des Luxus und der Moden Kultur um 1800, arbeiteten in der zweiten Hälfte der 1780er Jahre für Bertuch und kopierten englische Vorbilder. So wird die Lust auf englische Waren gestillt. Und Bertuch fördert zudem die heimische Handwerkskunst.
Deutschland auf seinen eigenen Kunstfleiß aufmerksamer zu machen, warmen Patriotismus dafür bei unseren Fürsten, Großen und Reichen zu erwecken oder zu beleben, unseren Künstlern und Handwerkern mehr Vertrauen auf ihre eigenen Kräfte zu geben, dies, sage ich, ist Plan und Zweck unseres Journals.
Die Dichter in Weimar blicken mit gewissen Vorbehalten auf das Journal des Luxus und der Moden.
Die waren zunächst mal skeptisch, weil sie glaubten, das sei trivial. Aber auf der anderen Seite haben sie ja dann auch selbst Beiträge geliefert, mitgearbeitet. Goethe hat ja das römische Karneval dort noch einmal publiziert. Und für die Literaten war es natürlich auch gut, im Intelligenzblatt die neu erscheinenden Bücher ankündigen zu können.
Um 1800 ist Weimar definitiv eine der wichtigsten deutschen Adressen in Sachen Mode. Anders als London oder Paris keine Modemetropole, aber von hier kommt das erste deutsche Lifestyle-Magazin, das erste deutsche Modemagazin. Das Journal des Luxus und der Moden, das antritt,
um nur immer zeitig genug Nachricht, genaue Beschreibung, Farbe und Zeichnung von jeder neuen Mode und Erfindung, so wie sie in Frankreich, England, Deutschland und Italien erscheint, in welchem Zweig von Luxus es sei, zu liefern.
Barbara Steingießer jedenfalls ist der festen Überzeugung,
dass das Journal des Luxus und der Moden viel bekannter sein sollte und dass jeder darin etwas Spannendes finden würde.
Das setzt die Bereitschaft voraus, sich mit Moden zu beschäftigen. Modemuffel gibt es immer noch genug.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Weltgeschichte vor der Haustür, die Vogue des späten 18. Jahrhunderts, das Journal des Luxus und der Moden.
Toller Titel auch.
Ich finde den Titel toll.
Ja.
Den braucht man auch nicht abkürzen. Das ist für mich auch so ein Entschleunigungstitel und der klingt irgendwie toll. Ich mag das, das klingt fein. Ja. Fein im schönen Sinne. Ja. Also sehr gut und ich finde auch, dass, wie ja die Barbara Steingießer gesagt hat, dass da quasi jeder was Spannendes drin finden würde. Ich glaube das sofort und die Frage geht natürlich sofort an dich. Tom, hast du denn was Schönes gefunden?
Es gibt also eine sehr schöne Geschichte, die hat mir die Frau Steingießer erzählt, dass es eine Achterbahn gegeben hätte, also mit Kutschen und Pferden. Die soll es mir in Paris gegeben haben. Das fand ich, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Eine Achterbahn mit Kutschen und Pferden.
Ja.
Aber dann ohne über.
Ja, natürlich nicht. Also das ist wahrscheinlich, würde man heute so, wahrscheinlich würde man heute diesen Begriff da nicht benutzen. Aber sie selbst sprach von Achterbahn. Das fand ich halt sehr, sehr interessant.
Ah, toll.
Das habe ich selber gar nicht gelesen und das ist jetzt nur eine Zusammenfassung. Es gibt ganz oft Kleinigkeiten, die finde ich immer ganz bemerkenswert. Das sind oft Sätze, oft irgendwie Hinweise, Kleinigkeiten, Formulierungen auch, die mir einfach nur gut gefallen. Da habe ich zum Beispiel hier diesen Satz gefunden. Mode ist jetzt ein leeres Wort. Das ist ein Artikel 1794.
Die gute alte
und,
Zeit.
Und ja, 1794, wo man eben mal klar machen möchte, dass eben wir jetzt mal von diesem Diktat gelöst haben, von diesem Modediktat gelöst haben. Glücklicherweise ist es nun in Deutschland dahin kommen, dass nichts absolut Mode ist, wie Paris uns sonst kindisch weiß machte. Kleiden Sie sich geschmackvoll, anständig und für Ihre Jahre und Verhältnisse passend. Und ich stehe Ihnen dafür, Sie werden gefallen, wenn die Hand der Göttin Mode Sie auch nicht eingesegnet und Paris auch nicht Ihren Schneider, Ihren Friseur oder Ihre Putzmacherin gebildet hat. Oh. Ich finde so eine Formulierung auch sehr schön. Also, ja, dass eben die Hand der Göttin Mode Sie nicht eingesegnet hat. Das ist eine wundervolle Formulierung und ich merke immer wieder, dass ich die Sprache dieser Zeit sehr, sehr mag, weil sie sehr kulturvoll ist und trotzdem irgendwie konkret sagt, was sie meint.
Und es ist auch wirklich interessant in dem Sinne von der Ansprache her, weil genau, für wen ist dieses Magazin gemacht? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben ja wirklich sehr, sehr viele das damals auch gelesen, ja, im Lesezirkel, wenn nicht, ja, quasi genug Geld da war. Aber das war ja nicht nur eine Frage, sage ich mal, vom reichen Haushalt.
Na, ich fand die Diskrepanz sehr spannend zwischen den 2.000, die man eben maximal als Auflage hatte, oder 25.000, die sie dann tatsächlich erreicht hat. Ich habe mich auch gefragt, wie denn das wohl funktioniert. Und es ist tatsächlich so, da gibt es halt eben diese Lesezirkel, da gibt es halt Möglichkeiten, dass die weitergereicht werden. Und die Frau Steingießer, die sprach dann von grundsätzlich zerfledderten Heften, die da über uns gekommen seien, wenn sie dann überhaupt noch existieren. Was meistens existiert, das sind ja diese Jahresbände, also diese Sammelbände, die am Ende des Jahres vorhanden sind. Die Hefte habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen und das war auch sehr erhebend, weil die natürlich irgendwie was anderes ausstrahlen. Ganz andere Art von Mode illustrierter, als ich die sonst so kenne aus den 70er, 80er, 90ern bis heute. Und das hat mich da sehr beeindruckt.
Vielleicht kannst du trotzdem noch ein bisschen das beschreiben, wie die aussahen. Also mich interessiert das gerade noch, damit ich mir das vorstelle. Waren das dann eher so wie kleine, dünne Heftchen?
Nein,
oder?
Die sind eher gar nicht so groß. Also das, ja, hatte ich ja versucht darzustellen, schon auch im, mache ich ja gar nicht, macht ja die Frau Steingießer, die sich da sehr viel Zeit lässt. Ich finde ja schon diesen Einband toll. Es gibt ja dieses Buch von der Frau Steingießer.
Ja, das liegt quasi hier, das hast du hier vor dir. Ich muss das, die Leute hören das ja nur und sehen, ja, das ja nicht. Und es sieht schon so toll aus.
Die quasi diesen orangenen Einband übernommen hat für dieses Buch. Und es ist mir wirklich lange nicht passiert, dass mich Leute in einem Restaurant ansprechen und fragen und einfach nur sagen, was das für ein tolles Buch sei.
Da so muss ich rein sagen, optisch. Das ist ja der Effekt von Mode und Design. Das ist halt wirklich das Auge betört.
Genau, das ist richtig. Nicht die Ohren, sondern das Auge tatsächlich. Obwohl, stimmt ja gar nicht. Bei Musik sind ja auch Moden zum Teil, kannst du.
Ja, aber ich meine jetzt die Mode in der Kleidung, weißt du?
Ich wollte dir auch nicht widersprechen.
Genau. Um zu sagen, dass es so schön ist.
Ich merkte gerade, dass ich den Begriff Mode wieder sehr eng fasste und das stimmt in dem Fall ja nicht. Ich habe noch was Schönes gefunden, das ich auch noch vorlesen wollte.
Bitte.
Da geht es nämlich um eine Pistole, die man an der Schärpe trägt. Der Schaft ist mit feinen Perlen besetzt, der Lauf mit Gold damasziert, die Batterie von mattem Golde. Statt des mörderischen Bleies geht aus diesem Geschütze eine Tulpe hervor, die sich an der Mündung des Laufs öffnet und in ihrem Kelche einen durchbrochenen Flakon enthält, aus dem Rosenessenz spritzt.
Nein!
Ja, toll, oder?
Wahnsinn!
Ja, was es alles gibt.
Ein Zeichen
des Friedens. Und es heißt nicht spritzt, sondern spritzt.
Spritzt mit Ü.
Mit Ü.
Ich finde das wunderbar. Weil ein Zeichen des Friedens, das wäre dann für die Dame und den Herrn von, oh, das ist ganz toll, steht dazu vielleicht, in welchem Jahr das war?
1806.
1806.
Schlacht von Jena und Auerstedt.
Schön, dass du das einordnest für uns. Ich hätte dann wahrscheinlich das Rosenwasser in meiner verzierten Pistole gehabt.
Ja.
Sehr schön, sehr schön. Und die hat dann doch, finde ich, ziemlich lange durchgehalten. Also
ja, das ist echt erstaunlich auch. Es sind so 42 Jahre. Und natürlich hatte die auch in Weimar Gegenwind. Natürlich. Immer von den großen Geistern. Aber auf der anderen Seite, da gibt es halt dieses Spannungsverhältnis. Die wissen ja auch, dass sie mit dem Geschäft leben müssen. Sich eben nicht nur dem Geist widmen können. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von dem Wieland, finde ich, von dem Christoph Martin Wieland. Mal sehen, ob ich das jetzt so auf die Rasche finde. Ja, genau. Das ist hier.
Da ist übrigens auch, ich muss das erklären, gar kein richtiger Marker drin. Du hast das so gefunden, das ist Wahnsinn.
Doch, ich habe
einen weißen Marker. Ah, okay.
Aber es sind immer noch Zettel. Ja, genau. Welcher Mann von Gefühl und Ehre wird von den Lastern und Torheiten seines Zeitalters leben wollen? Die Frage stellt er. Das ist aber auch eigentlich hübsch gesagt, finde ich. Das wirkt nicht so aggressiv. Das ist mal so ein bisschen verhalten.
Ja, das stimmt. Und doch erwischt man sich, und so viele Menschen erwischen sich, die das vielleicht gerne verurteilen würden und dann doch gerne lesen oder doch interessiert sind. Also man kann sich dem nicht wirklich entziehen, finde ich ja immer.
Das ist richtig. Und was ich noch interessant finde, weil wir gerade bei Wieland sind: Ich habe ein Weib und 6 Töchter, die das Modejournal lesen und mich seinethalben noch keinen Dreier gekostet haben. Und doch ist's Friede in meinem Haus.
Ja.
Also hat sein Artikel schon wieder relativiert.
Interessant ist natürlich, genau, wir haben schon drüber im Vorgespräch gesprochen, wie das kommt eigentlich, dass das in Weimar entsteht. Ne? Es hätte natürlich in einer gewissen Weise in verschiedenen Städten
Ich denke schon, es hat aber damit
und dieser
zu tun,
Mann,
dass es vergleichsweise liberales Herzogtum ist. Mhm. Dann herrscht ja dann doch ein relativ reges geistiges Klima. Ich glaube, in diesem Umfeld kann eben auch so ein liberaler Mensch wie Bertuch eben wirksam werden. Und dadurch funktioniert es auch gerade in Weimar und kann dort sich etablieren.
Es ist auch natürlich die Verbindung zwischen Moden, also wenn wir jetzt die verschiedenen Bereiche nehmen, diesen Magazin und natürlich Verkauf, weil auch das steckt ja dahinter. Wenn du schon diesem zeitgenössischen dich widmest, auch Moden und was all das, sind ja auch Sachen, die du kannst so kaufen oder halt herstellen lassen. Das fand ich ja auch spannend, dass quasi das in Weimar eigentlich auch, um es jetzt mal auf Neudeutsch zu sagen, Business gebracht hat.
Goethe in diesem Blatt annonciert hat. Ich finde so eine Vorstellung irgendwie, dass eben selbst solche großen Geister sich mit solch profanen Dingen befassen müssen, irgendwie schräg. Also das ist irgendwie, bin ich dann eben noch so ehrfurchtsvoll, dass ich eben doch denke, so normaler Teil der Welt sind sie eigentlich nicht, aber sie sind es eben doch. Und da wird es eben sehr greifbar. Also da geht es eigentlich schon in so einen Alltag hinein schon fast. Also selbst solche Personen sind eben auch in den Alltag eingebunden und da kriegt man so einen ganz, 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 ganz leichten Hauch davon.
Gut, aber vielleicht ist das auch ein bisschen ein heutiger Blick und eine heutige Wertung. Ja. Denn du hast genau profan gerade gesagt, aber wenn man sich generell die Geschichte von Magazinen und die Rolle von Magazinen anguckt und Journalen, die war natürlich in anderen Jahrhunderten viel, viel größer. Wenn man sich überlegt, dass ja auch all die großen russischen Literaten, also Dostojewski und auch von Tolstoi, Krieg und Frieden, das sind ja alles Sachen, die wurden ja veröffentlicht in Magazinen vorher, bevor sie dann ein Buch wurden, nicht wahr? Also es ist eine andere Kultur. Das sagst du. Ja. Wenn man sich die Geschichte anguckt, auch von der Vogue, die ja nun 125 Jahre existiert, da war immer die Verbindung, auch vor allen Dingen, wenn man jetzt an die 60er Jahre guckt, dass alle wichtigen Literaten, Literatinnen, die haben veröffentlicht. Die haben dort wichtige Artikel veröffentlicht. Kriegsreporterinnen und all das, diese Bilder. Also diese Verbindung, diese Moden, dieses Zeitgenössische, beinhaltet eigentlich auch immer neben dem Unterhaltenden, beinhaltet immer auch dieses ganz Wichtige. Es ist halt nicht nur das und das ist immer diese Mischung. Und ich glaube schon fast, dass ein gutes Modemagazin eigentlich muss sowas mit drin haben. Und das ist das Spannende.
Ja, aber vielleicht hatte ich mich da auch unklar ausgedrückt. Mir ging es jetzt gar nicht um die Artikel, sondern mir ging es tatsächlich darum, dass er annonciert. Also Werbung macht für seine,
lesen
für seine
Sie
Bücher.
Goethe.
Ja, naja, eben sowas. Lesen Sie Faust.
Lesen Sie Faust.
Also sowas wird
es
jetzt nicht da gestanden haben. Aber ja, eben sowas, dann stelle ich mir halt gerade vor, wo eben ein Meisterwerk eine ganz andere Ebene kriegt. Noch mehr Dichtung, noch mehr Wahrheit oder weiß ich nicht was. Also das wäre ja irgendwie abgefahren.
Da könnten wir übrigens
Heiderüchlein 2.
Moment, aber Werther, dann auch wiederum, ja spannend, ja auch eine Mode.
Tatsächlich.
Ah.
Guter Übergang.
Das hast du mir zugeflüstert im Vorgespräch.
Ja, aber das war jetzt wirklich, das fand ich nämlich tatsächlich spannend, wie eben auch sowas Mode werden kann. Weiß man ja, dass der Roman sehr berühmt geworden ist, dass er gesellschaftlich sehr eingeschlagen hat, dass er auch ein großer Erfolg war. Aber hier geht es auch hier auch um Merchandising und so eine Geschichten. Also der setzt da richtig Modetrends. Also wenn Werther stirbt, dann hat er eben diese Sachen an: blauer Frack, gelbe Weste, braune Stulpenstiefel. So, und so stirbt er. Und das setzt Trends. Und ich weiß, es gibt Leute, die sind ganz stolz, dass sie die abgetragenen Sachen von Goethe tragen können. Und Goethe kauft sich dann wieder Neues. Und Leute, die mit ihm zusammen sind, kaufen sich eben auch diese Klamotten.
Ja,
und das Interessante ist eben halt, dass eben ein Buch das bewirkt. Das ist ja nun nicht so Usus heutzutage.
Naja, es kann ein Buch sein, es kann ein Film sein, nicht wahr? Es ist spannend. Aber Kleidung ist natürlich immer was. Also es gibt einen Unterschied zwischen Kleidung und Mode, also Design. Das ist auch nochmal interessant. Und man kann auch nur sagen, der Unterschied, wenn man wirklich Designermode, die halt wirklich ein Teil, ja ein Kulturteil, ein Kunstteil ist, sag ich mal, wo Handdesign dahinter steckt, man spürt den Unterschied. Man fühlt sich anders. Ist ja allein schon, wenn man einen maßgeschneiderten Anzug hat. Oder das, ne? Das ist,
Keine Ahnung.
Wirkst anders, ja, kann dir nur sagen. Es ist interessant.
Hast du einen maßgeschneiderten?
Ich leider nicht, aber.
Also
ich
Anzug den, jetzt das wahrscheinlich
Beispiel
nicht, aber.
Ist, für mich ist das beste Beispiel eigentlich immer Emmanuel Macron. Das ist ja also der französische Präsident, der halt nicht Anzüge trägt, die von berühmten Designern sind. Könnte er ja. In Paris kann er sich ja mit allem einkleiden. Aber er hat seit Ewigkeiten immer maßgeschneidert. Maßgeschneidert ist eigentlich immer besser, weil es ist halt perfekt auf deinen Körper abgestimmt. Gut, das nur kurz, dieser kleine Ausflug zur Mode. Ich wollte eigentlich auf was anderes gehen. Ich finde Modegeschichte in dem Sinne spannend, weil man halt ablesen kann, was in dieser Zeit, und das kann halt eine kurze Zeitspanne sein, was in dieser Saison, in diesem Monat oder in dem Vierteljahr, was da gerade interessant war.
Reagiert schnell.
Genau. Und das wäre halt in so ein Archiv reinzuschnuppern von diesem Journal, zeigt uns ja auch, was da gerade los ist. Also das Pistolenbeispiel ist ja wirklich ein spannendes Beispiel. Und bei der Vogue ist es zum Beispiel, sind es die Diäten. Es war natürlich immer ganz wichtig, Frauen irgendwelchen Diäten, Hausfrau oder was das dann immer war für eine Frau. Und dann gab es dann absurdeste Diäten, Wodka und Eier den ganzen Tag.
Ja, die kenne ich, glaube ich, auch.
Gibt's, im Internet so, kursiert oder? Ganz viel dazu. Und, das ist, und ich dachte immer, das wäre ein Witz, aber es gab es wirklich. Als oder nur so und so viel Glas Rotwein und aber ein Stück irgendwas. Und das finde ich einfach auch schon mal interessant, wie sich das entwickelt hat und wie das dann sich hochtechnologisiert hat, wenn man heute liest, was man da alles machen muss.
Meinst du, das unterliegt auch einer Mode?
Ja. Immer, immer. Und es geht natürlich, im Kapitalismus geht es natürlich dann immer um Verkaufen. Und das ist dann auch nochmal spannend. Deshalb finde ich ja auch...
Intervallfasten scheint mir so ein Hype und Hit zu sein.
Ja. Es ist halt heutzutage auch alles viel diversifizierter. Ne? Du guckst dann halt, da ist ja alles für dich als Zugang möglich. Ne? Es war vielleicht dann früher noch ein bisschen strikter, weil du halt nicht so viele Leute hattest, die was zu sagen hatten. Genau. Was ja interessant wäre, ist, was dazu im Journal des Luxus und der Moden stehen würde, halt in dieser Zeit. Du hast halt diesen Kapitalismus da noch nicht so. Ne? Das Wirtschaftssystem ist halt schon noch mal ein bisschen anders. Und deshalb ist es auch noch mal interessant, finde ich.
Also eigentlich ist dann schon verkauft, das geht schon.
Wird schon verkauft, na klar.
Ich meine, meiner Meinung nach schaffen sie ja auch mit diesen Artikeln Angebote. Also die werden nicht gleich jedes.
Oder eine Nachfrage,
sie,
ne?
Sie
wecken Bedürfnisse, von denen man nicht wusste, dass man sie hatte.
Ja, genau, und das erscheint mir ganz, ganz wichtig. Deswegen also habe ich ja dann relativ stark dann auch ausgeführt, wie ich glaube, dass das funktioniert hat.
Du hast ja schon angesprochen, dass die Frau Steingießer dir erzählt hat, dass da viele Hefte also auch zerflettert waren und das ist ja schwierig. Also... Kann man eigentlich in Weimar, gibt es da noch solche Hefte oder ist das wirklich schwieriger? Oder diese Jahrbücher, also gibt es noch Möglichkeiten, weil wer das jetzt hört, hat vielleicht auch Lust, sich das anzugucken?
Bin ich selbst persönlich überfragt, ich habe sie gesehen.
Na, du durftest.
Also
aber
ich,
wo?
Ich weiß, in der Anna-Amalia-Bibliothek.
Ah ja, das ist schon mal eine Adresse,
ja,
da kann man doch schon mal fragen.
Da weiß ich aber nicht, inwieweit man da jetzt wirklich direkten Zugriff hat.
Gibt es ja vielleicht auch eine Führung oder so.
Ja.
Ich frage nach, weil ich weiß zum Beispiel, dass die Parisch-Kostümbibliothek im Münchner Stadtmuseum, das ist eine der ganz wenigen, die halt sich auf das Sammeln von Modezeitschriften aus allen möglichen Jahrhunderten beschäftigt haben, alles was mit Mode zu tun hat, die haben auch alle Ausgaben der Sibylle, also der tollen Modezeitschrift in der DDR. Und da gehen auch extra Kostümbildnerinnen und Kostümbildner hin, um sich zu informieren. Also diese Bibliothek ist wirklich ganz spannend. Da darf man leider nur rein, wenn man einen Forschungsauftrag hat. Aber die haben auch Führungen. Aber deshalb habe ich dran gedacht, wo kann man, wenn man jetzt das hört, sich das angucken. Und ich weiß, die haben natürlich auch, und das darf dann nicht fehlen, das Journal des Luxus und der Moden.
Auf die Sibylle zurückzukommen, wenn ich jetzt die alten Hefte von meiner Mutter aus dem Regal hole.
Du musst aufheben, ja.
Ah, okay.
Das ist nicht wegschmeißen, um Gottes Willen. Nein, das sind wichtige, kannst du aufheben.
Ja.
Das ist, wird gesucht. Das ist wichtig. Das ist spannend. Aber ich finde, wo wir bei der DDR sind, könnten wir vielleicht noch auf eine Weltgeschichte vor der Haustür hinweisen. Wir hatten ja auch schon mal Mode hier.
Über Dederon meinst du wahrscheinlich.
Dederon, genau, die Folge zu Dederon. Das war jetzt, glaube ich, das Einzige, was wir zum Moden gemacht haben, oder?
Mhm.
Deshalb umso schöner, dass wir jetzt mal ins späte 18. Jahrhundert geguckt haben. Das Journal des Luxus und der Moden und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.